Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Anlässlich des Erntedankfestes, wir sehen ja hier den wunderschön gedeckten Tisch oder das Tischchen, habe ich mich dazu entschlossen, über ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Entschuldigung, Kapitel 9, zu sprechen. Und zwar lese ich die Verse 6 bis 8 und 15. 2. Korinther Kapitel 9, 6 bis 8 und 15. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt, und noch reich sei zu jedem guten Werk. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das Bild vom Sämann, der den Samen auf das Land streut, ist uns allen bekannt, auch wenn wir nicht auf dem Lande aufgewachsen sind. Und Paulus gebraucht es im Zusammenhang mit einer Geldsammlung, die er in den Gemeinden für die armen Geschwister in Judäa durchführen ließ. Paulus hatte sich dazu verpflichtet, in Übereinkunft mit Petrus, Jakobus und Johannes neben seiner Aufgabe als Heidenmissionar diesen Dienst zu tun. Wir lesen das im Galaterbrief, Kapitel 2, da sie sahen, nämlich die Geschwister in Jerusalem, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, also Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Nur, und jetzt kommt es, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Paulus hat sich also an dieses Versprechen gehalten, wie er überhaupt das jüdische Volk niemals aus den Augen verloren hat. Er hatte eine große Liebe zu seinen Stammesverwandten und verkündigte ihnen immer wieder das Evangelium vom Herrn Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Messias, sowohl für Juden als auch für die Heiden, die Nichtjuden. Ihm war es geoffenbart, dass trotz der allgemeinen Verstockung in diesem Volk bis in unsere Zeit hinein es einmal zu einer wunderbaren geistlichen Erweckung unter ihnen kommen würde, wie es der Prophet Hesekiel geweissagt hat. Ganz Israel, so schreibt Paulus in Römer Kapitel 11, 26, wird einmal errettet werden, indem es Christus als seinen Erlöser erkennt und der Geist der Gnade und des Gebetes über sie ausgegossen wird, wie es Sacharja prophezeit hat. Eine wunderbare Verheißung, gerade für dieses Volk, das wieder eingepfropft wird in den Ölbaum. Abraham, Jakob, Isaak, das sind die Stammesväter, das ist der Ölbaum, dort wird Israel wieder eingepflanzt und gehört zur Gemeinde Jesu mit dazu, und zwar ganz Israel. Wie sich das im Einzelnen gestalten wird, das muss man noch abwarten. Aber wir haben die Verheißung und können im Glauben, im Namen Jesu, darum beten, dass sie sich verwirklicht. Das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir uns auf diese Verheißung stellen, gerade auch für das Volk der Juden. Wenn Paulus nun schreibt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und an anderer Stelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, die Ältesten von Ephesus an die Worte Jesu erinnert, geben ist seliger als nehmen, dann war er selbst darin ein wunderbares Vorbild, indem er, wenn es nötig war, durch sein erlerntes Handwerk als Zeltmacher seinen Unterhalt bestritt und auch seine Mitarbeiter dadurch mitversorgte. Was unsere Kapiteleinteilung betrifft, so widmet Paulus zwei ganze Kapitel, das 8. und das 9. Kapitel im 2. Korintherbrief, der Geldsammlung für die arme Gemeinde in Jerusalem, deren Notlage zum Teil auf die wirtschaftliche Lage in Jerusalem zurückzuführen war. Er tut es, um die Gläubigen in Korinth dazu zu ermutigen, mit der Sammlung fortzufahren, mit der er sie ja ein Jahr zuvor betraut hatte, beziehungsweise womit sie in dieser Zeit begonnen hatten. Ich lese Kapitel 9, Vers 2, denn ich weiß von eurem guten Willen, den ich an euch rühme bei denen aus Mazedonien, wenn ich sage Achaia, das ist also der umfassende Begriff hier auch für Korinth, Achaia ist schon voriges Jahr bereit gewesen und euer Beispiel hat die meisten angespornt. Diese Sammlung, die sie begonnen hatten in der Gemeinde zu Korinth, war jedoch inzwischen in Stocken geraten. Das hatte wahrscheinlich etwas mit ihrem gespannten Verhältnis zum Apostel Paulus zu tun. Und inzwischen hatte die Gemeinde, zumindest ein Teil der Gemeinde, Buße getan. Sie hatten sich gebeugt und gedemütigt vor Gott und das Verhältnis zu Paulus war wieder in Ordnung gekommen. Und letztlich das Verhältnis zu Gott selbst, ja? Der durch diese unnötigen Spannungen betrübt worden war. Also ein Teil hatte Buße getan, sodass Paulus sie jetzt darum bitten konnte, doch die Sammlung wieder aufzunehmen. Und die Art und Weise, wie und was Paulus ihnen dazu schreibt, ist absolut erstaunlich. Lässt einen tiefen Blick hineintun in sein seelsorgerliches Herz und damit letztlich, erstlich und letztlich in das Herz Gottes. Es lohnt sich wirklich, sich ein wenig intensiver mit diesen Kapiteln zu befassen. Wie viel Predigten hat oder hätte Martin Lloyd-Jones wohl über diesen Abschnitt des Briefes gehalten? Wir müssen uns leider heute in diesem Gottesdienst auf einige Aussagen beschränken. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, so heißt es also hier in Vers 7. Das Geben im Reich Gottes ist, wenn es recht geschieht, eine fröhliche Herzensangelegenheit. Es geschieht nicht aus einem Unwillen, aus einem Bedauern heraus oder gezwungen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn wir uns einmal das 29. Kapitel des 1. Chronikerbuches durchlesen, das lohnt sich wirklich, das zu tun, erfahren wir, von welch einer Freude die Sammlung von kostbaren Gütern für den Bau des Tempels begleitet war. Jegliche Unwilligkeit, jeglicher Zwang waren hierbei völlig ausgeschlossen. Wir lesen in diesem Kapitel im Alten Testament immer wieder, sie waren willig, sie gaben freiwillig und von ganzem aufrichtigen Herzen. Man gab also gerne, mit frohem Herzen. Und so auch hier. Waren zunächst die Geschwister in Korinth, dafür steht ja hier Achaia, den Gemeinden in Mazedonien, dazu gehörten die Philipper, die Thessalonicher, die Geschwister in Beröa, im willigen, frohen Geben ein Vorbild, so waren es dann auch später umgekehrt, die Gemeinden in Mazedonien, wie wir es bereits in der Schriftlesung gehört haben. Ich lese noch einmal die ersten 5 Verse aus dem 8. Kapitel. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in der Gemeinde Mazedoniens gegeben ist. Also bei den Philippern, bei den Thessalonichern, bei den Geschwistern in Beröa. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben, in aller Einfalt oder andere Übersetzung, in aller Freigebigkeit. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Die Teilnahme dieser Glaubensgeschwister an der Sammlung für die ärmeren Geschwister in Jerusalem war für sie trotz ihrer großen Armut kein drückendes Muss, keine erzwungene Last, sondern, wie wir es gerade gehört haben, ein Dürfen. Noch einmal Vers 4. Und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Ich denke, wir hätten es wahrscheinlich kaum gewagt, sie um eine Spende zu bitten. Und nun war es umgekehrt. Sie baten darum, mithelfen zu dürfen, die materielle Not der Geschwister in Jerusalem zu lindern. Welch eine Liebe! Sie empfanden das als eine Gnade. Um es noch einmal zu sagen, sie empfanden es als ein Dürfen, nicht als ein lästiges Muss, ein erzwungenes Muss. Sie waren willig dazu, und zwar aus ihrer großen Armut heraus, teilzuhaben an dieser Wohltat, so heißt es ja, an dieser Gnade. Welch eine große Liebe die damaligen Glaubensgeschwister untereinander hatten, das erfahren wir auch aus der Apostelgeschichte. Ich lese da einmal einige Verse aus Kapitel 11. Da geht es um die ersten Christen in Antiochia. Da heißt es, ab Vers 27, Kapitel 11, ab Vers 27, in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus. Teuerung, Hungersnot, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Nun kommt es, aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch. Sie beschlossen es nicht nur, sie taten es auch. Und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Angesichts der bevorstehenden Hungersnot, die ihnen prophezeit worden war, durch diesen Propheten Agabus, dachten sie nicht nur an sich selbst, wie kommen wir jetzt durch, ja? Sondern sie dachten an die ärmeren Geschwister dort in Judäa. Sie dachten an die anderen. Ein fröhlicher Geber gibt also gern. Er denkt an die Not der anderen und gibt gern. Nun stellt sich von unserem Text her die Frage, wie viel denn ein fröhlicher Geber gibt. Eine interessante Frage, wichtige Frage auch. Die Antwort lautet, ganz schlicht und einfach, möglichst viel. Und genau das beinhaltet das Gleichnis aus der Landwirtschaft. Wenn Paulus hier schreibt, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und so ist es ja auch. Ein Bauer, der wenig Saat ausstreut, wird naturgegeben wenig ernten. Die Ernte und damit der Segen entspricht der Aussaat. Es sollte ja eine Gabe des Segens sein, die sich nach allen Seiten hin segensreich auswirkte, bis in die Ewigkeit hinein, wie Paulus schreibt hier in Vers 9, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit, also das Gute, das er tat, bleibt in Ewigkeit. Und das gilt sowohl horizontal auf dieser Ebene, als auch nach oben hin, Gott gegenüber, vertikal. Ich lese dazu die Verse 11 bis 13. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, jetzt kommt es, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Freigebigkeit hinsichtlich eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Es sollte also eine Gabe des Segens sein und nicht des Geizes, wie Paulus auch am Ende von Vers 5 sagt, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. In einer etwas freieren Übersetzung heißt es, es sollte wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Und hier ergibt sich nun für uns die Frage, welchen Maßstab man denn anlegen sollte, damit das, was man gibt, eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Oder sollte man gar nicht darüber nachdenken, sondern einfach geben, wie es einem gerade so auf dem Herzen liegt, ohne zu rechnen? Offensichtlich nicht, denn Paulus macht in Kapitel 8, 13 deutlich, dass man nicht dadurch, dass man anderen hilft, selbst in Not geraten sollte. Und dass man gibt nach dem Maß dessen, was man hat. Also, nach Vermögen. Also man sollte schon nachdenken beim Geben. Doch wie gerne hätten wir den Apostel an dieser Stelle gefragt, lieber Paulus, was heißt das denn nun ganz konkret nach Vermögen? Bedeutet das, dass ich so viel gebe, dass ich gerade noch mit meiner Familie überleben kann? Manche haben dieses Problem nicht. Warum nicht? Weil sie einfach von ihrem monatlichen Einkommen den sogenannten Zehnten geben, den zehnten Teil, der ja nach dem Gesetz für das Ganze stand. Ja? Den Zehnten. Sie stützen sich dabei auf die Stelle aus Maleachi Kapitel 3, Vers 10. Ein ganz bekanntes Wort. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Da wird also die Verheißung ausgesprochen, wenn ihr den Zehnten wirklich geben würdet, was er nicht tut, wenn ihr den Zehnten geben würdet, dann würde euch Gott reichlich segnen, reichlich beschenken. Daran knüpfte sich also die Verheißung. Doch das ist Gesetz, sagen andere. Es ist kein verpflichtender Maßstab für uns, die wir ja nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes stehen, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Und das ist richtig so. Das stimmt. Das ist richtig. Doch hier der Hinweis auf den Zehnten kann uns eine Hilfe sein, weil wir nämlich dadurch an Abraham erinnert werden. Abraham gab dieser geheimnisvollen Gestalt des Melchisedeks von allem, so heißt es da in 1. Mose 14, den zehnten Teil. Und Abraham war der Vater des Glaubens. Der Vater des Glaubens. Was er gab, was Abraham gab, das gab er aus dem Glauben und nicht unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir sagen es noch einmal, ja? Hier ist es wichtig zu unterscheiden. Abraham gab nicht unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern Abraham gab den Zehnten unter der Herrschaft der Gnade, aus dem Glauben heraus also. Das hat seine Bedeutung für uns. Es ist also durchaus nicht so, dass wir den Zehnten geben müssten. Wir können auch einen anderen Betrag geben. Wichtig ist, dass wir aus dem Glauben heraus handeln. Das ist das Entscheidende. Wer aus dem Glauben mehr gibt als den Zehnten, ist okay. Wer aus dem Glauben heraus weniger gibt, weil er den Glauben für mehr nicht hat, ist auch okay. Wir sehen also, der Zehnte ist als Gesetzesvorgabe nicht verpflichtend für die Gemeinde Jesu oder für den Einzelnen unter uns. Der Glaube an Gottes Verheißungen ist, das ist aus der gesamten Heiligen Schrift ersichtlich, von allergrößter Bedeutung. Der Glaube an die Verheißungen Gottes. Und er bezieht sich auf alle Gebiete unseres Lebens. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, so heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 11, 6. Das gilt also auch für unser Geben. Ohne Glauben, kannst du Gott mit deinem Geben nicht gefallen. Es ist natürlich schön, wenn auch ein ungläubiger Mensch, auch ein Mensch, der außerhalb der Gemeinde Jesu steht, freigebig ist und wohltut und gibt und spendet. Das hat seine Bedeutung, aber nicht vor Gott. Es ist keine Frucht für Gott. Was Frucht für Gott ist, muss aus dem Glauben heraus geschehen, aus der Verbindung mit Christus. Je stärker unser Glaube ist an die Versorgung durch unseren Herrn, desto großzügiger können wir geben. So heißt es hier in Vers 8, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das heißt, lasst uns das glauben, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und je größer und je stärker dieser Glaube ist, gewirkt durch den Heiligen Geist, desto reichlicher können wir geben. Ja? Ohne dass wir von vornherein sagen müssten, es muss genau dieser Betrag sein. Ja? Das wäre Gesetz. Aber aus dem Glauben heraus können wir das geben, was durch den Glauben gedeckt ist. Das ist das Prinzip für die Gemeinde Jesu. Nicht das Geben des Zehnten unter dem Gesetz, sondern das Geben aus dem Glauben heraus. wie viel es auch sein mag. Es hängt vom Glauben ab. Von dem Glauben, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wer diesen Glauben hat, der gibt. Durchaus auch reichlich, je nach Vermögen. Es ist unser Geben also im Grunde genommen eine Angelegenheit der Glaubensbeziehung zu unserem himmlischen Vater. Der weiß, was wir nötig haben. Er weiß, was wir nötig haben. Und das wollen wir doch im Namen Jesu im Glauben auch in Anspruch nehmen, dass Gott für uns sorgt. Aus diesem Glauben heraus dürfen wir geben, ja? Um es noch einmal zu sagen. Lasst uns auch glauben, dass Gott uns im Gebrauch seiner guten Gaben, die er uns als Verwalter anvertraut hat, leiten will. Diesen Glauben brauchen wir, dass er uns dann leitet. Es gibt ein kleines Heft, in dem Georg Müller, der Vater der Weisen, so wird er ja genannt, der durch den Glauben im Gebet viele, viele Waisenkinder ernährt hat, allein durch den Glauben, gestützt auf Gottes Verheißung. Gott ist ein Vater der Waisen und der Witwen und Waisen. Aus dem Glauben heraus hat er gebetet und wurde niemals enttäuscht. So heißt die Biografie, eine Biografie über Georg Müller. Und er hat ein kleines Heft geschrieben, verfasst, indem er wertvolle Ratschläge gibt zum Thema Geben. Und er berichtet darin von seiner persönlichen Erfahrung. Er schreibt: Ich habe mir für meine Person nichts Geringeres als dieses eine vorgesetzt, mit allem, was ich habe, ständig vor Gott zu stehen als sein Verwalter. Wir sind nur Verwalter. Das Geld, das wir haben, das Vermögen, das wir haben, gehört uns nicht. Gehört unserem Herrn Jesus Christus. Wir verwalten es. Und zu sagen: Herr, alles, was ich habe, ist dein. Alles, was ich habe, ist dein. Ich darf also mit dem Herrn darüber sprechen. Ja? Und zunächst einmal sagen: Herr, alles, was ich bin und was ich habe, gehört dir, dir ganz allein. Von der Schöpfung her und auch von daher, dass du mich und alles, was ich bin und habe, mit deinem Blut erkauft hast für den Vater im Himmel. Es gehört alles dir. Gebrauche es, wie es dir gefällt. Und diesen Glauben brauchen wir, dass Gott uns dann leitet, auf dieser Grundlage, dass er uns leitet, das zu geben, was wir nach seinem Willen geben dürfen. Da schreibt Georg Müller weiter: Gott hat mir Gnade gegeben, 44 Jahre lang nach diesem Grundsatz zu handeln. Und ich bin nicht in der Lage, das unaussprechliche Glück und den Segen zu schildern, die die Folge dieses Handelns bei mir waren. Das ist das Zeugnis von Georg Müller. Herr, alles, was ich bin und habe, gehört dir. Nun gebrauche es so, wie es dich verherrlicht. Leite mich im Geben. Es gibt da kein Gesetz. Weder für mich, noch für dich, noch für die Gemeinde insgesamt, dass man sagen könnte, du musst so und so viel geben. Es ist eine Sache des Glaubens und der persönlichen Führung und Leitung durch den Heiligen Geist. Hier merken wir, dass wir nicht auf den Boden des Gesetzes gestellt werden, hier in diesem Abschnitt, sondern auf den Boden der Gnade. Und da geht es um den Glauben. Und dass wir Gott auch vertrauen, dass er uns versorgt, auch da, wo wir etwas geben. Vielleicht auch manchmal so, wie die Philipper, Übervermögen, ja? Wenn wir den Glauben haben. Wenn wir den Glauben nicht haben, dann lassen wir das besser sein, ja? Sonst werden wir tief enttäuscht. Ich werde gerade noch mal daran erinnert, dass ich gelesen habe, wie ein Mann sich auf den Zehnten berufen hat, wegen des Segens. Im Grunde genommen gab er gar nicht aus dem Glauben, er gab es unter Gesetz und wurde tief enttäuscht, dass sich die Verheißungen Gottes an ihm nicht erfüllten. So kann das dann sein. Was du gibst, welchen Betrag auch immer, gib ihn aus dem Glauben. Es gehört sowieso alles dem Herrn. Er will dich darin leiten und führen durch seinen guten Heiligen Geist. Vielleicht auch durch ein Wort, das er dir in einer bestimmten Situation gibt. Kommen wir nun zu dem überaus herrlichen Schlussvers in den Ausführungen des Apostels zu unserem Thema geben. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Hier handelt es sich um die herrlichste aller Gaben, die Gott seiner Gemeinde geschenkt hat, um die Gabe des Sohnes Gottes. Manche allerdings sind der Meinung, dass es sich hier um die Gemeinde Jesu handelt. Und Paulus sagt, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, in Klammern, die Gemeinde Jesu. Und ohne Zweifel ist die Gemeinde Jesu etwas überaus Kostbares. In ihr, in der Gemeinde Jesu und in ihr allein gibt es Menschen, die durch den Glauben an Christus von der Macht der Sünde und der Macht der Finsternis errettet worden sind und die von daher sich selbst dem Herrn hingegeben haben, von daher, die sich nicht dem Herrn hingeben, um gerettet zu werden. Ja, so wird manchmal evangelisiert. Übergib dich dem Herrn. Schenk dein Herz dem Herrn Jesus. Das ist nicht Evangelium. Die Übergabe an ihn, sich ihm zur Verfügung stellen, ist eine Frucht des Glaubens an seine stellvertretende Hingabe, die hundertprozentig ist. Also, sie gaben sich selbst dem Herrn hin. Sie gaben nicht nur etwas, sondern sich selbst dem Herrn hin, um dann zum Dienst zur Verfügung zu stehen, wie es von den Gemeinden in Mazedonien heißt. Ich will das jetzt nicht noch einmal lesen. Welch eine Gnade war doch in ihnen wirksam und ist noch heute in der Gemeinde Jesu wirksam. Überhaupt ist in den beiden Kapiteln immer wieder von Gnade die Rede. Dir vielleicht auch aufgefallen, Ingo, als du dich damit beschäftigt hast, wir haben es vorhin in der Schriftlesung ja gehört. Immer wieder ist von Gnade die Rede. Mancherlei Gnaden sind in der Gemeinde Jesu wirksam, auch die Gnade des Gebens. Und von daher ist ihr Geben kein Zwang. Das Geben in der Gemeinde ist kein Zwang, sondern freiwillig aus dem Glauben und eine fröhliche Angelegenheit. Ja? Auch Paulus übt keinen Druck aus auf die Geschwister in Korinth wegen der Geldsammlung für die ärmeren Geschwister in Jerusalem. Er übt keinen Druck aus. Wenn er ihnen schreibt, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat, so fügt er sogleich hinzu, nicht sage ich das als Befehl. Wunderbar. Alles in diesen Kapiteln 8 und 9 atmet die erfrischende und frohmachende Luft der Gnade Jesu. So kann der Liederdichter von der Gemeinde singen, so rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. Auszug aus diesem herrlichen Lied, wer ist der Braut des Lammes gleich? Nun, Gemeinde Jesu ist etwas ganz Kostbares, ja? Manche beziehen diesen Vers auf die Gemeinde. Und doch, was wäre die Gemeinde ohne die Gabe aller Gaben, ohne Christus? Hat sie doch ihren ganzen Glanz und ihre Schönheit einzig und allein in Christus? Ohne die Gnade, die in Christus erschienen ist, gäbe es keine Gemeinde. Wie Paulus schreibt im Epheserbrief, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind Gottes Werk. In ihm, in Christus, in unserem Stellvertreter, sind wir, die wir von Natur aus an Geld und an Gut kleben, zu gebefreundlichen Leuten geworden. Hast du das schon mal bekannt vor Gott? Jemand sagt, ein Seelsorger sagt, es werden in der Seelsorge manche Sünden bekannt, aber selten oder fast gar nicht die Sünde des Geizes. Woran liegt das eigentlich? Weil an dieser Stelle der Mensch sich leicht selbst betrügt. Denn er wäre frei von allen Dingen und ist doch tief gebunden. Und darum ist es gut, wenn der Heilige Geist in unsere Herzen hineinleuchtet und uns zeigt, von Natur aus sind wir allemal hier durch die Bank geizige Leute. Ja? Von Natur aus mögen wir noch so viel geben, das sind wir. Und diese Natur hat der Herr Jesus mit ans Kreuz genommen. Sein Leben gilt nun. Sein Leben der Freigebigkeit. Das ist Stellvertretung in Christus. Seine Gebefreundlichkeit ist uns durch den Glauben zugerechnet worden und wirkt sich durch den Glauben in unserem Verhalten aus. Er wurde, nämlich Christus, wie Paulus sagt, um unseretwillen arm, um uns reich zu machen. Überlegen wir das einmal, ja, was Paulus hier schreibt im 8. Kapitel, dass der Herr Jesus Christus um unseretwillen arm geworden ist. Wenn man darüber alleine nachdenken würde, was das bedeutet, welch eine Herrlichkeit unser Herr Jesus beim Vater gehabt hat. Er hat sie verlassen, ist arm geworden, ganz, ganz arm. Gott hat ihn, sein Liebstes, was er hatte, im Grunde genommen sich selbst, sein eigenes Herz, in seinem Sohn, den einzigen, an dem er wohlgefallen hatte, als Weizenkorn in diese Welt gesät, indem er am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat, um unendlich viel Frucht zur Verherrlichung Gottes zu bringen und wirkt nun in seiner Gemeinde durch sein Leben die guten Früchte des Glaubens. Und er hat es gerne getan. Bedenken wir einmal. Er hat seinen Sohn aus Liebe zu uns gegeben. Er hat das gerne getan. Es heißt im Propheten Hosea, gerne will ich sie lieben. Ja? Gerne will ich sie lieben. Er hat das gerne getan. Aller Eigenruhm, alles falsche, egoistische Lohndenken aufgrund eigener frommer Leistungen ist hier ausgeschlossen. Vom Kreuz her ausgeschlossen, den wir durchgestrichen in unserer eigenen Frömmigkeit. Und so bekennt David angesichts der überwältigenden Freigebigkeit der Fürsten Israels und des Volkes im Blick auf den Bau des Tempels, denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Und jetzt kommt es. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. 1. Chroniker 29, 14. Was bleibt, ist der Dank an Gott für seine unaussprechliche Gabe für Christus. Jesus, du bist unaussprechlich herrlich deinem Kind. Gnad und Friede, Heil und Leben, Herr, in dir ich finde. Amen. Wir wollen bitte aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, was sollen wir hierzu sagen? Es ist alles Gnade, auch wenn wir etwas geben zum Wohl anderer Menschen, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Es ist Gnade. Und so stehen wir nicht unter dem Zwang, unter dem Muss des Gesetzes, das nur Unwillen bei uns hervorruft, sondern wir dürfen geben in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, der größten Gabe, die du hattest. Du hast alles gegeben für uns und wir leben davon. Du hast uns reich gemacht in deinem geliebten Sohn. Amen.